Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.
Diese Episode wird euch präsentiert von Manscaped. Ihr wisst ja, ich bin niemand, der leichtfertig Werbung für Produkte macht, aber Manscaped arbeitet mit der Testicular Cancer Society zusammen und engagiert sich somit im Kampf gegen den Hodenkrebs. Das ist ein wichtiges, ein tolles Statement und damit haben die mein Herz erobert. Ja, wenn das nicht schon vorher der Fall war, denn ganz ehrlich, Manscaped hat die besten Produkte auf dem Markt. Und ich spreche nicht nur von den Pflegeprodukten und Deos. Nein, Freunde der Sonne, ich spreche vor allem von diesem Hammerteil hier, vom Lawnmower 4.0. Lasst euch mal gesagt sein, 85% aller Frauen wünschen sich einen Mann mit gepflegter Körperbehaarung. Vor allem südlich des Äquators, wenn ihr wisst, was ich meine. Und bei dieser Expedition, da kann euch der Lawnmower 4.0 behilflich sein. Mit SkinSafe Technology, mit auswechselbarer Keramikklinge, mit LED-Beleuchtung, das Ding ist wasserdicht, kabellos bedienbar, der absolute Wahnsinn. Kein Zwicken, kein Schneiden, kein Aua, kein gar nichts und es gibt überhaupt keinen Grund, sich das Ding nicht zu holen. Also, ab zu manscaped.de, sichert euch jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code HACKMAN, H-A-C-K-M-A-N, Code HACKMAN bei manscaped.de. So, und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Championship Rounds mit Florian Mandavid und mir, Sebastian Hackl. Wir sprechen heute über UFC 272, Covington gegen Masvidal. Das Event fand statt am vergangenen Wochenende. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 4 Uhr ging es los in der T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada. Flo, ich sehe, du hattest Spaß, du hast dieses latente Grinsen im Gesicht. Wie geht's dir allgemein?
Gut, ich sehe dich, ich quatsche am Sonntag über Kampfsport, da geht es mir immer gut. Ja, Pay-Per-View war gut, habe mir den noch live angesehen, das mache ich bei größeren Pay-Per-Views dann doch mal. Bin zugegeben niemand, der jede Fight Night wirklich live schaut, dafür mag ich Schlaf zu sehr. Finde es auch ganz gut, die eigentlich gemütlich im Bett zu schauen und in meiner bisschen zeitverschobenen Parallelwelt quasi das nachzuholen. Nee, aber für solche Pay-Per-Views stehe ich auf, hat Bock gemacht, hat auch entwickelt nochmal ein anderes Feeling, sich da wirklich nachts vor den Fernseher zu setzen, was zu futtern und sich berieseln zu lassen. Fandest du, das Event hat so abgeliefert, wie du es erwartet hättest?
Ja, abgeliefert hat es auf jeden Fall. Es hat meine Erwartungen getroffen, aber nicht übertroffen, würde ich mal sagen. Es waren keine krassen Ausreißer da, aber es war trotzdem großer Sport. Also ich komme ja gerade aus München, hier steht der Koffer und das Fanny Pack obendrauf. Jetzt sitze ich vor dem PC und darf auch das bestätigen, was du sagst. Wir können über Kampfsport quatschen, wir können uns einen schönen Sonntagabend machen und über die schönste Nebensache der Welt reden. Ich habe mir auch überlegt, ob wir nicht zu Beginn so eine Eröffnungskategorie machen sollten hier bei den Championship Rounds. Mhm. So was, was wir immer machen, so Dad Joke of the Week oder so. Das wäre dann so meine Aufgabe, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier nochmal der Hinweis, alle, die das noch nicht gemacht haben, gerne ein Abo dalassen hier auf YouTube bei den Championship Rounds. Gerne Kommentare und Likes da lassen natürlich. Und wer den Podcast hört bei Apple Podcasts, bei Spotify, gerne auch 5 Sterne dalassen als Bewertung. Das freut uns. Das bringt uns in den Rankings nach vorne und der Algorithmus wird somit auch befeuert. Das zahlt natürlich auch auf unser Konto ein. Irgendwann, wenn wir da mal reich und berühmt sind und auf unserer Conor McGregor-Yacht zur Ruhe setzen können.
Wird 100% kommen der Tag, an dem ich Yacht fahre, bin ich fest von überzeugt natürlich und das nur über diesen YouTube-Kanal. coole Idee mit den Kategorien. Das macht Morning Combat ja auch gerne. Finde ich cool, so keine Ahnung, 1 bis 10 oder wer bin ich oder Quizzes, ich bin auf jeden Fall für alles offen. Haben wir tatsächlich auch, ich habe ja ein vorheriges Podcast-Projekt bereits umgesetzt, da haben wir so ein Kram auch mal gemacht. Ist ganz lustig, so 1 bis 10 zum Beispiel, muss man souverän drauf antworten. Soll ich eins raushauen, ganz spontan?
Ich mir ist auch was eingefallen, Dad Joke of the Week. Was ist braun und fährt unter Wasser? Ein U-Brot. Füße hoch, die Witze kommen flach. Ihr seid bei den Championship Rounds.
Ich habe gehört, Trevor Whitman, das habe ich tatsächlich mit Dr. Christian Reinhardt überlegt zu erzählen, ist auch König der Dad-Jokes und nutzt ihn vor allem in Momenten, in denen er in der Fight Week merkt, dass Kämpfer aufgeregt sind und zu sehr nur an Kampfsport denken. Wo einfach nur mal kurz das Gehirn so auf Reset gesetzt wird, weil du über so einen dummen Spruch nachgedacht hast. Das ist offenbar eine Taktik von Trevor Whitman, um seine Kämpfer mental stark zu halten. Also vielleicht hast du da auch Qualitäten, von denen du gar nicht weißt, wohin du die alle nutzen könntest.
Keine Ahnung.
Wie bitte?
Keine Ahnung. Wir sprechen auf jeden Fall über UFC 272. Du willst es ja auch machen. Ich merke es dir an der Körpersprache an. Du willst zum Event kommen und ja, wie das so unsere Art ist, glaube ich, beginnen wir ganz oben. Ne? Colby Covington besiegt Jorge Masvidal im Hauptkampf von UFC 272 in Las Vegas durch Punkte. Relativ eindeutig 49-46, 50-44, 50-45. Kann man alles vertreten, kann man alles so sehen. Ich glaube, die 49-46 kommt so zustande, dass ein Punktrichter Jorge Masvidal Runde 4 gibt. 50-44 ist für mich tatsächlich das realistischere Urteil. Ich glaube, die letzte Runde war eine 10-8. Man kann es aber auch 50-45 sehen. Am Urteil insgesamt, am Ergebnis insgesamt ändert es halt mal überhaupt nichts. Man kann es nicht anders sehen als folgendermaßen. Colby Covington macht Jorge Masvidal Plattflo.
Ja, zugegeben nichts, was mich allzu sehr überrascht hat. Na klar, wir wissen alle, Masvidal ist auch ein Finisher. Man hat sich immer vorstellen können, dass er ihn eventuell auch wirklich in einem Kampf, der eigentlich so läuft, wie wir ihn jetzt erlebt haben, plötzlich doch noch ausknipst. Es gab ja auch diesen Moment mit diesem sehr, sehr schönen linken Haken in, ich weiß gerade gar nicht in welcher Runde, auf jeden Fall gab es ja den Moment, wo Colby wirklich gewackelt hat, war auch Runde 4.
Das Knie, glaube ich, runtergeht, ne?
Und er nicht so richtig nachgeht, weil er, glaube ich, einfach schon richtig müde gegrindet wurde. Aber ja, an sich keine Überraschung, wie du es einleitend auch gesagt hast. Das Event hat irgendwie deine Erwartungen getroffen und ich würde das gleichermaßen auch für diesen Kampfverlauf beziehen, wenn es da zumindest um mein Urteil geht. Es war der perfekte Kampf, also wirklich. Colby beweist, dass er dieser Nummer 1 Contender zu Recht ist. Ich habe ja in der letzten Folge, auch wenn ich da, glaube ich, vielen Masvidal-Fans so ein bisschen wehgetan habe, ein bisschen angezweifelt, ob Masvidal jetzt wirklich auch das Maß der Dinge in dieser Gewichtsklasse ist, ob man wirklich auch durch einen Sieg über Masvidal unbedingt nochmal untermauert, dass man wirklich Nummer 1 Contender ist, ob der wirklich zu dieser Top 5 gehört, zu den absolut Besten in der Gewichtsklasse. Aber die Art wie, also es war ja wirklich problemlos, hat ein richtiges Statement gesetzt. Eindrucksvoll.
Auf jeden Fall. Masvidal hat alt ausgesehen. Ich glaube, auf dieser Karriere ist so eine Glasdecke. Der war jetzt jahrelang in der Top 5, hat ein paar tolle Knockouts erzielt, hatte wirklich ein paar gute Jahre im Spätherbst, im letzten Viertel seiner Karriere. Aber besser wird es nicht. Und der Grund, den ich dafür ausgemacht habe, ist folgender. Er ist vielleicht ein so guter Striker wie die anderen an der Spitze, aber Usman, Covington, Burns, auch ein Edwards, vor allem auch ein Muhammad, sind alle bessere Ringer und vor allem nicht eine Klasse, sondern zwei, drei Klassen besser. Und im Alter von 37, der Mann wird jetzt 38 Jahre alt, das ist übrigens Chapeau, richtig krass, da noch mithalten zu können im Weltergewicht, wirst du diese Anpassungen nicht mehr machen können. Du hast nicht mehr dieses Zeitfenster, du hast nicht mehr Jahre vor dir, du bist nicht mehr in der besten Phase deines Lebens. Du kannst auch nicht mehr so oft trainieren wie früher, wenn du 38 wirst, wenn du so an der 40 kratzt. Die Fenster wird Jorge Masvidal nicht mehr so schließen können. Er wird da vorne nicht mehr um den Titel mitkämpfen, aber ich schließe nicht aus, dass sich noch der eine oder andere Moneyfight für ihn ergibt.
Nein, auf gar keinen Fall. Hat ja auch einen guten Vertrag, wohl vor diesem Kampf Nummer 9 unterzeichnet. Der war sicherlich schmackhaft. Den wird er auch erfüllen dürfen. Der füllt Hallen, er holt Fans ab. Aber ja, in deinem Urteil würde ich mich auch trotzdem sofort anschließen. Für mich ist auch tatsächlich so ein Faktor Physis. Also Masvidal ist, glaube ich, deutlich zu groß, um noch jemals im Lightweight zu kämpfen. Aber er ist dennoch ein kleines Welterweight, habe ich so das Gefühl. Also ich habe schon das Gefühl, dass er auch wirklich weniger kräftig als viele seiner Gegner ist. Klar, Usman ist da auch ein schweres Maß, das ist ein sehr, sehr massives Welterweight, aber Covington ja nicht. Und ich hatte auch hier das Gefühl, dass er eben wirklich in diesen Clinches und so körperlich ein bisschen unterlegen war. Ja, vielleicht ist Masvidal wirklich jemand, der auch ein bisschen Kraftsport die Karriere über ganz gut verkraftet hätte. Ich glaube nicht, dass es den Cut ins Welterweight bei ihm allzu sehr erschwert hätte. Ja, ist für mich auch so ein Faktor. Natürlich geht damit auch ein bisschen Geschwindigkeit weg, aber die Klasse im Striking, die er hat, ich schätze nicht, dass das allzu sehr die Einbußen gebracht hätte.
Nein, ich widerspreche aber ein bisschen. Ich glaube, dass du Hanteln stemmen kannst, so viel du willst. Da ist ein Colby Covington, von dem gibt es Vorschulfotos im Ringertrikot. Da ist ein Kamaru Usman, der im Ringertrikot aufgewachsen ist. Da ist Gilbert Burns, ein Weltmeister im Brazilian Jiu-Jitsu mit klasse Takedowns. Da klopft jetzt ein Khamzat Chimaev an. Was hat der denn für eine Stärke? Der ist riesig, der ist stark, der ringt, seit er ein kleines Kind ist. Da wirst du nicht mehr hinkommen. Masvidal ist ein guter Striker, hat mit 14 schon im Hinterhof gekämpft, hat Anfang 20 sein Profidebüt gefeiert. Ich glaube, 2003 war das, ist jetzt fast 20 Jahre im Geschäft. Aber A, das Fenster schließt er nicht mehr, das bekommt er auch nicht mehr geschlossen adäquat. Und B, er wirkte hier nach der dritten Runde wie ein 37-Jähriger, wie ein 37-Jähriger mit über 50 Profikämpfen und wie ein 37-Jähriger, der gerne noch können möchte, aber wo der Körper einfach sagt, nee, wir bleiben jetzt auf den flachen Füßen stehen, wir müssen jetzt erstmal pumpen, klingelt den an in der vierten Runde und kann nichts hinterhersetzen, kann nichts Adäquates zeigen. Da haben sich Grenzen aufgezeigt. Da hat man ein Limit gesehen und da hat man auch ein Limit gesehen, das nicht mehr beträchtlich nach hinten verschoben werden kann.
Ich wollte nie darauf hinaus, dass das jetzt die Arbeit wäre, die er noch nachholen könnte. Also das wollte ich nie sagen, dass ich glaube, dass er da irgendwie jetzt noch, wie du gesagt hast, Lücken schließen könnte. Und natürlich gibt es Leute, die von klein auf ringen, die du jetzt auch zu Recht alle aufgezählt hast, die auch physisch einfach vermutlich nicht mehr einzuholen sind. Aber dennoch ist es ja auch banal zu sagen, gut, ja, die holst du eh nicht mehr, dann ist es auch schwachsinnig, nochmal ein bisschen Kraft aufzubauen. Also so ein Leon Edwards oder so, der ist halt trotzdem, der ist V-förmig, der ist halt Top-Athlet und der ist nicht dieser kleine Aufringer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Faktor Lebemann nicht auch eine Rolle gespielt hätte bei den Kardioproblemen, bei den physischen Problemen und da zu sagen, naja gut, es gibt halt Leute, die ringen auch von klein auf, die holst du ohne nicht mehr ein, ist mir ein bisschen zu einfach. Also wenn ich den auf Partys sehe, wenn ich den Burgerfuttern sehe, dann finde ich das cool, dann finde ich den Typen greifbar, dann würde ich auch sagen, das ist auch einer der Faktoren, der ihn halt so beliebt macht und dem die Verträge so groß hat machen lassen, ihn zu dem Star gemacht hat, der er ist, weil er halt irgendwie ein gefühlt so ein Typ von nebenan ist und ne, King of Miami wirst du halt auch, weil du in Clubs zu sehen bist und irgendwie mit den Jungs um die Häuser ziehst vermutlich. Aber ja, ich glaube schon, dass das auch ein entscheidender Faktor war, der für ihn halt die Limits auch gesetzt hat.
Zum Thema Lebemann weiß ich nicht, ob ab und zu mal einen Burger essen oder mit den Jungs um die Häuser ziehen okay ist, das möchte ich gar nicht beurteilen. Was ich aber weiß ist, dass Masvidal viel mehr am Hut hat als Covington. Der hat die Bare-Knuckle-Liga, die er aufbauen will. Der hat eine funktionierende MMA-Liga. Der ist ins Spirituosengeschäft eingestiegen. Der ist hier und da geschäftlich vertreten. Er ist nicht mehr so fokussiert. Und das ist dieses Thema, das wir so oft besprechen, das auch bei Conor McGregor einfach für zu viele Nebengeräusche sorgt. Du bist nicht mehr der dezidierte Kampfsportler. Du bist Businessman, du führst ein Unternehmen, du bist eine Werbeikone, du bist viel gefragter als zuvor. Das Telefon klingelt, die Manager zupfen an deinem Hemdsärmel, wenn du auf den Sack haust. Und das kann natürlich ein paar Quäntchen ausgemacht haben, ein paar Prozent. Ich habe das gestern auch mit Marc Bergmann diskutiert. Ich habe den Eindruck gehabt, ich kann das nicht stichhaltig bestätigen, aber es ist mein subjektiver Eindruck, dass Jorge Masvidal konditionell schon besser ausgesehen hat in anderen Kämpfen, in der vierten, in der fünften Runde. Ich fand, er sah hier ähnlich aus wie im ersten Kampf gegen Usman, wo er fast keine Vorbereitungszeit hatte. Das hat hier nicht viel anders ausgesehen und Usman hat ja Covington zweimal geschlagen. Also ja, das war auch ein bisschen meine Meinung, endgültig bestätigen wird man das nicht können. Zu seiner Zukunft, da kommen mir halt diese Schlagbegriffe, Moneyfight, McGregor vielleicht, große Dinge, paar große letzte Feste, so ein paar große letzte Paukenschläge vor die Augen, aber mit dem Titelgeschehen wird er nichts mehr zu tun haben und man sieht auch, dass er schön langsam aus der Top 5 rausgereicht, Richtung Nummer 10 durchgereicht wird.
Für mich absolut zu Recht, so ist der Sport eben. Hat dieser Kampfverlauf seinem Star-Dasein geschadet?
Nein, er ist ein Veteran, er ist ein Routinier, er ist ein Pionier, er ist einer der bekanntesten und beliebtesten Fighter. Er ist so vertreten, so präsent, auch in den Mainstream-Medien mit seinem, wie sagt man, diese Spirituose, Mezcal, glaube ich. Genau. Mezcal sagt man, glaube ich, ne, mit dem Videospiel. Da werden vielleicht Filmauftritte kommen und so weiter. Und du hast ja gesagt, er gehört zu den 3 bestbezahlten Kämpfern in der UFC. Also da hast du einen gewissen Status, der dich weniger leicht vom Podest fallen lässt. Aber die sportliche Relevanz hat gelitten. Das hat man gesehen. Mit dem Champion konnte er nicht mithalten. Einmal ging es über die Runden, einmal wurde er K.O. geschlagen. Hier wird er auch deklassiert. Gewinnt vielleicht, wenn man es ihm geben will, eine Runde. Aber da hat er nichts mehr zu tun. Und wenn man sich die UFC-Bilanz ansieht, ja, der Mann hat über 50 Profikämpfe, ist wirklich ein enorm erfahrener Routinier, aber UFC-Bilanz ist 12-9. Das ist nicht unantastbar, und wenn man die Karriere dann insgesamt einordnet, dann muss man sagen, okay, wenn er diese Glanzpunkte hatte, wenn es die guten Matchups gab, wie gegen Darren Till oder gegen Nate Diaz, wenn es Leute sind, die ihm liegen, die ihm ringerisch nicht gefährlich werden können und ihn da nicht beschneiden können, dann kann er glänzen, dann liefert er auch super Highlights. Er kann auch Ringer umnieten, haben wir gesehen, nach 5 Sekunden gegen Ben Askren. Ich hätte aber nicht wissen mögen, wie es gelaufen wäre, wenn der Kampf 2-3 Runden geht und Askren den ein bisschen festhält. Das hätte auch gut und gerne anders ausgehen können. Deswegen, ich glaube, da ist seine Grenze. Wenn einer richtig, richtig, richtig gut ringen kann, und versteht das nicht falsch, Colby Covington ist 2-mal NCAA All-American gewesen. Da war Pac-10 Champion. Das ist ein Freak. Das ist ein Ringer. Da kannst du auch sagen, nach der College-Karriere, ich versuch's mal mit Olympia oder so, ne? Und dieses Level, wenn er auf dieses Level trifft, dann geht es meistens gegen ihn aus.
Ich finde es schwierig zu beantworten, wo es jetzt mit ihm hingeht. Ich habe mir tatsächlich auch mal gerade die Welterweight-Rankings aufgemacht und sehe da nicht so viele Moneyfights. Also ich sehe ganz viele Matchups, wo ich wirklich schwarz sehe, wo ich mich fast schon fragen würde, ob die UFC nicht sagt, gut, wir zahlen dem Typen sehr, sehr viel Geld. So eine Siegesprämie von dem wird dementsprechend auch finanziell wehtun. Vielleicht versuchen wir sogar Leute auf seinem Hype aufzubauen.
Boah. Stell dir das Poster vor. McGregor gegen Masvidal.
Das wäre zu krass.
Proper 12 gegen Mezcal.
El Resurresco oder so heißt das.
El Recuerdo, glaube ich. El Recuerdo heißt das, genau, glaube ich. Ja. Der Edeltropfen oder nicht so edel, ich weiß es nicht. Ich werde ihn nie probieren, aber ja, keine Ahnung.
Es wird
da sehe ich die Zukunft, weil ist doch zu schade, den jetzt irgendwie gegen, was weiß ich, Michael Chiesa oder Vicente Luque
von so einem Sean Brady fressen lassen. Warum?
Nee. Also da muss, vielleicht wird er noch boxen wollen. Das schließe ich auch nicht aus, wenn da irgend so ein Paul-Bruder anruft. Da gab es ja auch schon wieder Provokationen über Twitter, dass da mal was läuft, dass die UFC vielleicht sagt, okay, du kannst das machen. Wir wollen aber ein bisschen mitverdienen, Jorge. Ne? Könnt ihr mir alles gut vorstellen bei ihm. Aber ich bleibe bei meinem Urteil. Mit dem Titel hat der Mann in seinem Leben nichts mehr zu tun.
Nee, glaube ich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich finde es irgendwo schon schade, muss ich sagen. Aber letztendlich auch immer fair. Also ich glaube halt, Kobe ist dieser Saubermann, ist halt dieser motivierte Arbeiter. Er ist, glaube ich, nicht der Lebemann. Und ich will dann irgendwie auch, dass solche Leute gewinnen. Tatsächlich auch, wenn ich Kobe persönlich jetzt auch fraglich finde. Vielleicht drücke ich so vorsichtig aus, aber
Nee, bitte, drück das ganz deutlich aus. Und das möchte ich auch nochmal wiederholen. Wenn man hört, in einer Halle mit 19.000 Menschen schreien ungefähr 10.000, 11.000 vom Gefühl her Kobe, Kobe und USA, USA. Alter, der Typ beleidigt in der Post-Fight-Speech die Frau und das Kind von Dustin Poirier. Wo sind wir angelangt mit der Menschheit? Also wenn man das noch okay findet, also die sportliche Seite, ich gebe dir absolut recht, klasse Ringer, Superkämpfer, top vorbereitet, Mörderlunge, Kondition, Ausnahme, habe ich noch nie gesehen, so eine Pace, aber was der Mann halt preisgibt, ob es jetzt ein Charakter ist oder ein Bad Boy Image, ist mir völlig Latte. Du kannst nicht solche Dinge sagen. Er bezeichnet Dustin Poirier in der Post-Fight-Speech als Kack, und da sitzt ein kleines Kind zu Hause auf der Couch und hört das vielleicht neben der Mama. Junge, also müssen doch nochmal irgendwelche zivilisierten Grenzen kennen hier in der Gesellschaft. Also auch bei allen Gegnern hier, die Kinder zu beleidigen von Jorge Masvidal, wo kommen wir denn da hin? Also Leute, bitte.
Ja, es ist halt natürlich reine Provokation, aber ich kann es auch beim besten Willen nicht gutheißen. Und wie du gesagt hast, da muss man irgendwo Grenzen setzen. Ich finde das auch spannend, gleichermaßen die Frage, wo es mit ihm hingeht. Also man muss schon auch fairerweise sagen, das ist auch jemand, der so harten Tests im Welterweight auch gerne mal aus dem Weg gegangen ist. ausgeschlossen hat, zwischen den Usman-Kämpfen irgendwie nochmal was zu kämpfen, dann halt Woodley besiegt hat, ja.
Ich habe eine ganz klare Meinung. Ich finde, Covington muss gegen den Sieger von Burns und Chimaev ran. Da gibt es für mich auch gar keinen anderen Weg. Er ist immer noch die Nummer eins. Er hat jetzt gewonnen. Das sind die zwei, die hinter ihm sind und jetzt so den Ausscheidungskampf machen. Ich glaube, dann gibt es auch noch Vicente Luque gegen Belal Muhammad. Mhm. Die sind da für mich so ein kleines Quäntchen noch dahinter, aber die schmecken daran an die Titelchance. Ich finde, da gibt es überhaupt gar keine Zweifel an einem logischen Fahrplan. Okay, was ist Logik? Dana White hat in dieser Woche gesagt, Conor McGregor könnte den nächsten Title-Shot bekommen im Leichtgewicht. Ja, auch da schönen Dank an die Welt, in der wir wohnen. Aber für mich gibt es da eigentlich einen ganz klaren Fahrplan.
Ich würde es so ein bisschen auch davon abhängig machen, wie Usman in Edwards läuft. Also wenn halt, wir wissen, Usman ist ein recht aktiver Champ, hat sich so auch immer wieder vorgenommen, ey, ich muss mal Pausen machen, aber hat halt auch dann in Interviews beschrieben, ich schaffe das irgendwie nicht. Ich rufe dann halt Ali an und sage, Ali, scheiß drauf, ich will noch einen, mach schnellstmöglich, tüte da den nächsten Kerl ein. Sollte Usman problemlos durch Edwards laufen und da fit rauskommen, weiß ich halt nicht, ob sein Zeitplan zulässt, dann auch noch zu warten, bis ein vielleicht ja doch auch angeschlagener Gewinner aus Burns Chimaev regeneriert, dann noch gegen jetzt Colby kämpft, so wie du dir das vorstellst, plus in der Wettkampfvorbereitung auf Usman zugeht. Vielleicht wollen die auch direkt den Gewinner aus dem Kampf einfach wieder ins Titel reinpacken.
Hast du die Hand gesehen von Kamaru Usman?
Nee.
Hat sich an der Hand operieren lassen, sieht böse aus. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Also kann mir nicht vorstellen, dass der in 4 Wochen auf den Sack haut. Also da sind noch einige Nähte drin und da muss erstmal verheilen, das Ding. Ich wünsche ihm gute Besserung, ist ein Hammer-Champion für mich, auch eine Wahnsinns-Arbeitsmoral, der Kerl. Und die Ringer dominieren diese Division, Flo. Usman, Covington, Burns ist ja auch, klar, Jiu-Jitsu-Kämpfer, aber irgendwo ein Ringer. Leon Edwards kann ringen, Belal Muhammad kann ringen, Hamzat Chimaev ist ein Ringer, also Shavkat Rakhmonov, ich glaube, über den haben wir ja Lobeslieder gesungen, von hier bis Meppen West, aber ja, das ist die Division der Wrestler.
Brady ist für mich auch wirklich so ein Name. Ey, ich glaube, der wird noch richtig Welle machen im Welterweight.
Ja, wollen wir Covington noch abschließend hier was sagen? Also an der Leistung gibt es ja nichts zu rütteln, würde ich mal sagen. Das war von vorne bis hinten, ich möchte jetzt nicht sagen, der perfekte Kampf, aber das war nahe dran. Ne?
Ja, er ist jetzt nicht so der irgendwie krassen Schaden ausübt. Also wenn er in dieser Position ist, die da ja so für mich die Position des Kampfes ist, machst du dann auf den Knien oder sitzt wirklich, Covington mit einem Hook drin, sucht da die ganze Zeit einen Arm für den Rear Naked und poundet so ein bisschen, um ihn, ja, um da Wege frei zu machen. Dieses Pounding hatte jetzt nicht irgendwie die größte Bösartigkeit, aber ich weiß auch nicht, warum man das immer warten muss. Ich meine, der weiß auch, einen Kampf kann man halt auch einfach per Decision oder dann halt doch Submission, wenn sie sich ergibt, gewinnen. Ja. Müde macht es den, auf dem drauf zu sitzen und eigentlich ist es keine Kritik, nee, ist ja nahezu perfekt, absolut.
Er wird nie der große Finisher werden, hat jetzt eine Bilanz von 4 KOs, 4 Siegen durch Aufgabe und 9 Siegen durch Decision, da kann man einen klaren Trend absehen, da kann man auch sehen, wo seine Stärken liegen, seine stärkste Waffe ist einfach die Pace, der zermürmt, der zermalmt, der dreht Gegner durch den Fleischwolf. Und auch diese Sequenzen, wo Masvidal am Zaun sitzt und sich so einigermaßen in Sicherheit bringen kann, aber nicht hochkommt. Das ist das Fahrwasser von Kobe. Einfach mal den Choke rechts antäuschen, links antäuschen, durchs Gesicht wischen und reiben und dich nerven und rechts schlagen und links schlagen, Positionen setzen, Hooks reinsetzen, dich konstant beschäftigen, das macht dich kirre. Das bricht dich irgendwann, das entmutigt dich und körperlich bist du sowieso irgendwann alle. Der Typ hängt die ganze Zeit an dir dran, hat hervorragende Zahlen, was der Typ für ein Schlagvolumen hat, was der für eine Takedown-Effizienz hat auf diesem Niveau gegen solche Gegner, das sucht schon seinesgleichen und das sieht Runde für Runde nicht so wahnsinnig krass und spektakulär aus, aber wenn du dir diesen Body of Work ansiehst, was der über 5 Runden an Output hat, das hat kein anderer, das hat vielleicht ein Usman, aber da wird es auch schon verdammt dünn die Luft, ne? Also das ist schon so ein Konditionswunder, Kobe.
Ja, und das unterschätzen Leute wirklich, geht mal ins Grappling oder ins Ringen, holt mal so einen Takedown gegen jemanden, der sich wehrt und dann ja auch schon auch weiß, wie man sowas verteidigt, also jetzt nicht gegen die Schwester oder den Bruder, der noch nie gerungen hat, sondern halt jemanden, der auch in solch ein Training geht. Das macht wirklich, wirklich platt und davor muss man wirklich Achtung haben. Ich hätte, glaube ich, die Frage tatsächlich, die ich dir gestellt habe, ob der Kampf so ein bisschen dem Star-Dasein geschadet hat, glaube ich schon mit ja ein wenig beantwortet. Für mich war es schon irgendwo vernichtend nach den Worten, ich werde dem das Gesicht zerdrücken und den brechen und alles rächen und das ganze Gym macht irgendwie Welle und endlich wird Colby Covington entgleist. Ja, war schon ein bisschen wenig, fand ich tatsächlich. Aber es war zu erwarten. Und
ja, und du kannst auch keinen Kampf gewinnen, bei dem du von insgesamt 25 Minuten, 15 Minuten kontrolliert wirst. Eben. Also ich habe hier die Zahlen mal. Runde 1, 3,32 Kontrollzeit von Covington. Runde 2, 1,21, das war die wenigste. Runde 3, 4,34. Runde 4, 2,13. Runde 5, 4,34. Das ist schon sehr, sehr erdrückend. Dazu haben wir bei den Takedowns 3 in Runde 1, einen in Runde 3 und 2 in Runde 5, insgesamt 6 Takedowns. Bei den Significant Strikes sieht man, dass Colby Covington nie so ein Powerpuncher und Finisher werden wird. Da steht es insgesamt 94-67. Das ist in Ordnung, wenn du 15 Minuten kontrolliert wirst. Aber bei den Strikes insgesamt sind es 218 bei Covington und 90 bei Masvidal. Sehr viel Volumen, konstant die Hand in der Fresse oder du liegst am Boden und der hängt an dir dran. Das bricht dich irgendwann, das macht was mit dir. Wenn du da in der vierten Runde nicht mehr nachsetzen kannst, nicht mehr zusetzen kannst, das ist das deutlichste Zeichen für so einen Routinier wie Masvidal. Wenn der irgendwie möchte, aber einfach zu fertig ist und auch die ganze Zeit am Spekulieren ist, soll ich jetzt wirklich ballern, weil dann shootet der, dann Level change der und ich liege wieder auf dem Rücken. Das ist sehr beeindruckend. Also bei allem Polarisierenden und bei allem Depp-Getue von Covington, das sage ich auch ganz deutlich, das ist ein Deppending, also Kinder zu beleidigen und so. Junge, darauf komme ich überhaupt gar nicht klar, aber er ist ein klasse Sportler und wir beurteilen hier den Sport. Wir haben natürlich auch eine persönliche Meinung, die sage ich auch, ist mir auch wurscht, was andere drüber denken. Ich erzähle das, wovon ich glaube, dass es moralisch richtig ist und es ist nicht richtig, irgendwelche 9-jährigen Kinder bloßzustellen und zu behaupten, deren Mütter seien irgendwie, was weiß ich, ja, zwielichtige Gestalten oder so. Also komme ich nicht klar drauf. Aber ja, ganz, ganz starke Leistung. Da gibt es keine zwei Meinungen.
Ja, macht uns, glaube ich, aus. Finde ich gut, dass wir eine klare Meinung bekennen. Ja, ich kann mich der anschließen. Habe es jetzt in dem Fall nicht so ausgesprochen oder in der Folge nicht nochmal. Ich finde es auch schwer zu unterstützen und schafft dann halt auch viel weniger irgendwie, mich dafür den Sieg zu freuen, wenn ich mir denke, boah, der Richtige hat, also der die richtige Leistung offenbar mehr dafür geackert hat, hat gewonnen. Das finde ich halt, sehe ich in der Regel gerne. In dem Fall, ja, fand ich es richtig, aber ich konnte mich nicht für freuen.
Ja, das Gefühl ist wieder das Gefühl, wie damals nach dem Damian Maia-Kampf, wo der in Brasilien steht im Oktagon und sagt, ihr seid wilde Tiere und Brasilien ist ein Loch und ich will hier weg und so. Also da tue ich mich ganz schwer mit. Also und wenn ich jetzt da wirklich anfange zu ranten, dann wird es finster hier. Aber noch was Positives. Ich habe unfassbar viele Videos geschaut in dieser Woche, um mich auf den Kampf vorzubereiten, um auch die Geschichte nochmal zu verstehen. Ich glaube, ich hatte dir auch einen Link geschickt zu dieser ESPN-Geschichte. Wo nochmal, der war richtig geil. Ne? Da ging es um dieses Hassduell eben und wie das entstanden ist, dass Covington und Masvidal dann Feinde geworden sind. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und zwar wurde das dokumentiert anhand der Äußerungen der ehemaligen Teamgefährten und der immer noch Teamgefährten von Masvidal, aber der ehemaligen von Covington. Also Joanna Jędrzejczyk war mit O-Tönen zu hören, Andrei Arlovski, Mike Brown, alle, die mit Covington zu tun hatten. Und die haben alle gesagt, als der diesen Charakter erschaffen hat, als der Chaos geworden ist und da im Gym und bei jedem Interview getrashtalkt hat und Dinge rausgehauen hat, da hat das irgendwann auch nichts mehr genutzt, dass er ins Gym gekommen ist und dann in der Umkleide gesagt hat, Leute, das ist alles nur ein Act, das ist alles nur so ein Gimmick, ich mache das nur, um Geld zu verdienen. Die brasilianischen Teamgefährten haben das Camp verlassen, wenn der zur Tür reingekommen ist zum Beispiel. Also da war richtig dicke Luft und da brannte der Hut und irgendwann musste man den halt rausschmeißen, weil das nicht mehr tragbar war.
Ja, Dan Lambert hat auch ein langes, halbstündiges Interview mit ESPN gegeben, habe ich mir auch angeschaut. Der konnte es noch relativ nüchtern irgendwie erzählen und irgendwie Entscheidungen begründen. Aber ja, auch ihm merkst du zwischen den Zeilen an. Es hat genervt, es hat dem Gym geschadet und ging einfach nicht mehr klar.
hat auch Masvidal kurzzeitig aus dem Gym geworfen. Das wusste ich gar nicht tatsächlich. Also, dass Masvidal im Zuge dieses Streits, er war ja lange auf der Kobe-Seite und hat gesagt, nee, nee, der ist schon in Ordnung und so, ist mein Kumpel, der macht das nur, um den Hype zu generieren. Aber auch er ist dann vom Glauben abgefallen sozusagen. Und beide sind dann erbitterte Feinde geworden, haben sich dann hart angelegt im Sparring und wurden beide aus dem Gym geworfen. Und das war mitten in der Glanzzeit von Masvidal, als er die 3 Knockouts hatte und richtig für Furore gesorgt hat. Fand ich krass, dass das so eskaliert ist.
Ich fand es geil, dass er dann halt einfach zu Hause trainiert hat und gesagt, es war keine andere Option, als zurückzukommen. Also andere Leute hätten sich halt auch ein Gym gesucht. Der ist ja natürlich, wird überall willkommen. Geheißen.
Aber ist eine Galionsfigur vom ATT. Ist einer, der die anderen mag, der die anderen auch respektieren, der mit gutem Beispiel vorangeht. Und das bestätigt mich in meiner Meinung von Jorge Masvidal. Der hat mit Sicherheit auch Ecken und Kanten und der sagt mal so politische Dinge, wo ich sage, ja, hättest du vielleicht das auch sparen können. Aber im Herzen, glaube ich, ist das ein loyaler, integrer Teamgefährte, auf den du dich verlassen kannst.
Bestimmt. Ich zugegeben kann ihn auch nicht so super krass ab irgendwie, ich weiß nicht, mit mir klickt er nicht so ganz. Aber ja, ist halt, wie wir auch beide schon oft gesagt haben, einfach so ein Fighters-Fighter und das finde ich schon ziemlich cool. Ich bin bei dem ein bisschen zwiegespalten.
Ja, auf jeden Fall.
Lass uns zum nächsten, sorry.
Ja, dann haben wir den Main-Event wirklich durchgekaut. Wir haben das Preview auch beide mit einer richtigen Prognose abgeschlossen. Ich habe es gestern nochmal gehört. Auf dem Weg nach München haben wir gedacht, ich höre mir jetzt mal an, was wir da so gelabert haben. Ja, hat mich wirklich interessiert. Man versucht ja auch das eigene dann immer so zu reflektieren und sehen, habe ich irgendwie Kacke geredet und will ich was besser machen und so. Sind mir auch ein paar Dinge bei mir aufgefallen, die mich tierisch an mir selbst nerven. Aber egal. Ja, ich glaube, wir haben beide die Decision getippt.
Ich habe bei Kampftipps dann gesagt, er choked ihn in der 5. Runde aus.
Ich habe die vollen Punkte abgegriffen bei Kampftipp. Übrigens auch beim Co-Main-Event, und das ist ja die perfekte Überleitung, da haben wir Rafael dos Anjos gegen Renato Moicano im Catchweight, 160 Pfund Gewichtslimit. Dos Anjos gewinnt durch Punkte 49-45, 49-44, 50-44, also 2 Punktrichter scheinen die 5. Runde für Renato Moicano gewertet zu haben. Aber wie man es dreht und wendet, ob man es jetzt nach links dreht oder nach rechts oder oben oder unten schüttelt, ist vollkommen egal. Das war eine Einbahnstraßenvorstellung. Das war an Klarheit kaum zu überbieten. Und das hat auch seine Hintergründe. Denn Renato Moicano hatte nur 4 Tage Vorbereitungszeit, hatte 14 Stunden Anreise, ist natürlich mit einem ordentlichen Handicap in diese Begegnung gegangen. Aber man muss bei allen Widrigkeiten von Moicano auch sagen und ganz klar offenlegen, dass das eine richtig, richtig starke und solide Leistung war von einem Rafael dos Anjos, der auch 37 ist, aber der nicht wie ein 37-Jähriger wirkt.
Nee, gar nicht. RDA ist wirklich auch so einer, der kriegt viel zu wenig Respekt. Absoluter Company-Man und halt so ein Kampfsportler durch und durch. Das siehst du halt genau an solchen Sachen, dass der 5 Runden sowas abliefert, wie du gerade gesagt hast, in diesem Alter. Und halt auch jemand ist, der so egal welches Matchup, glaube ich, einfach annimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du als UFC auf den zugehst, sagst, ey, das würden wir uns gerade wünschen oder das könnten wir gut vorstellen. Der sagt, nee, das liegt mir nicht oder so kleiner Name oder was weiß ich was. Der Lightweight egal, Welterweight egal, mache ich alles und kämpft halt wirklich Killer nach Killer. Also wer durch diese RDA-Legacy scrollt, da gibt es halt keine kleinen Namen. Das ist schon ein absolut krasser Dude.
Ja, ich habe mir da auch ein paar Dinge rausgeschrieben, die man nennen sollte, um das einordnen zu können. Also er war ja schon mal UFC-Champion im Leichtgewicht. Das sagt, glaube ich, relativ viel über seine Qualität. Er hat jetzt 31 Mal für die UFC gekämpft und stand 11 Mal in Main-Events. Ich rechne da den Co-Main-Event jetzt gar nicht mit. Und er hat so viele 5-Runden-Kämpfe bestritten. Ich habe mir da mal ein paar rausgeschrieben. 5 Runden mit Paul Felder, 5 Runden mit Leon Edwards, in der 4. Runde Kevin Lee besiegt, da ging es nicht über 5, aber dann 5 Runden mit Usman, 5 Runden mit Covington, 5 Runden mit Lawler, 5 Runden mit Ferguson, 5 Runden mit Pettis, verdammte Axt, und gestern Abend 5 Runden gegen Renato Moicano. Alter, der Typ ist ein Ironman. Wie der aussieht mit 37, der hat ja kein Gramm Fett am Körper. Das ist ein Vollprofi und ein ganz krankes Mindset. Der wird in der letzten Phase vom Kampf schwer getroffen, zweimal mit einer Doublette in Runde 5. Der marschiert da durch, der bleibt stabil, der bleibt in diesem Kampf. Natürlich hat der ein Mörderkinn, aber was bei RDA so verdammt sackstark ist, ist das Mindset. Der bricht nicht, der werkelt dahin, egal wer da mit ihm im Oktagon steht, und der imponiert mir einfach wahnsinnig.
Ja, und die Qualität hat er halt immer und immer wieder bewiesen. Also dem kannst du halt alles vor den Kopf jagen. Der bleibt im Kampf, aber ist halt trotzdem nicht dieser stumpfe Typ, der durch die Nehmerqualitäten irgendwie im Ring funktioniert. Also es gibt ja so Leute, bei denen hast du halt das Gefühl, gut, Gameplan ist von vornherein, eine bekommen, zwei verteilen. Oder von mir aus eine bekommen, eine noch fester zurückgeben. So ist RDA ja gar nicht. Aber wenn es halt drauf ankommt, kannst du dem halt, nimmt der wirklich alles. Also das, ja, ist ein krasser Typ. Leon Edwards da vielleicht ein gutes Beispiel. Der hat den schon auch ordentlich bearbeitet. Gut, ist jetzt nicht der Finisher schlechthin, aber der hat sich halt auch, wie du gerade gesagt hast, Bomben von Robbie Lawler geben lassen. Und da spätestens fange ich dann doch mal an, ein bisschen zu zucken und mich zu fragen, was das für ein Kerl ist, aus welchem Holz der geschnitzt ist. Ja, Moicano, gut, hat jetzt in dem Kampf nicht allzu krass ausgesehen, aber man muss dann auch neben diesen Strapazen, die er in Vorbereitung auf diesen Kampf ertragen musste, trotzdem mal ins rechte Licht drücken, dass sowas natürlich auch durch RDAs Leistung geschehen ist und nicht einfach nur, weil Moicano irgendwie ein Jetlag hatte und keine lange Kampfvorbereitung. Hat seinen letzten Kampf ja wirklich gut bestritten, ist in Form und hat vor allem halt auch eine ganz breite Bandbreite an Qualitäten, die vor allem sehr krass abweichen von denen von einem Rafael Fiziev. Also das muss man ja, finde ich, irgendwie auch immer so ein bisschen unfair, dass Leute Short Notice einspringen und man irgendwie immer diesem einspringenden Kämpfer irgendwie so Lobeshymnen gibt und ihm auf die Schulter klopft und sagt, boah, wie krass, Alter, du hattest keine Vorbereitung. Wenn das so ein stilistischer Wechsel ist, ist es auch für den, der ohnehin eingeplant war, wirklich ziemlich, ziemlich krass, sich da mal so eben umzustellen. Und RDA hat ausgesehen, als hätte er Kampfvorbereitung für Moicano gehabt.
Ja, 44. Profikampf für RDA, da kann man vielleicht auch das so beantworten, dass er eine enorme Erfahrung hat, dass es keinen Stil gibt, den der noch nicht erlebt hat und dass es ihm relativ leicht fällt, sich da kurzfristig umzustellen. Auch diese Karriere ist wahnsinnig krank eigentlich. Also der kam mit 11-2 in die UFC und hat jetzt eine Bilanz von 30-13. Der hat natürlich nicht jeden Kampf gewonnen, aber wenn der verliert, dann musst du dem Arme und Beine ausreißen und den irgendwie 6 Fuß tief vergraben, damit der nicht mehr irgendwie rausspringt. Ich fand, was ich am Anfang der Woche ein bisschen komisch fand, war, Islam Makhachev meldet sich auf Twitter und will den Kampf annehmen und zieht dann wieder zurück. Ich glaube, da hat er sich ordentlich ins Bein geschossen mit, weil sowas mag die UFC gar nicht. Und ich glaube, jetzt sind seine Karten nicht mehr ganz so günstig. Ich glaube, so ein kleiner Tweet kann manchmal viel Negatives bewirken.
100%. Ich glaube halt, mein Bauchgefühl sagt, das war halt Ali Abdelaziz, der mal wieder in den Twitter-Accounts seiner Kämpfer rumhängt, der für mich da rausgehört. Klar, Managerarbeit, natürlich, du versuchst die letztendlich zu unterstützen, aber so habe ich mir das zusammengereimt. Ali tweetet, kämpf doch gegen mich, über Islams Namen, fragt dann erst Islam, yo, willst du den Kampf? Und er sagt, nein. Und plötzlich steht halt natürlich jedes Zitat im Namen von Islam in der Öffentlichkeit. Zumindest sagt das mein Bauchgefühl, beweisen kann ich natürlich gar nichts. Du hast aber richtigerweise gesagt, einerseits, das hattest du auch schon thematisiert, hat Dana die Woche gesagt, keine Ahnung, wie es mit Connors Titelkampf aussieht, wenn der Champion ihn denn will, dann ist das nicht auszuschließen und wer das irgendwie doof findet, ist ein Idiot. Sprich, Connor kriegt einen Titelkampf, wer will nicht gegen Connor kämpfen?
Idiot?
Ja, same, hier, von mir aus hebe ich auch die Hand. Makhachev sagt diesen Kampf ab, wie richtig beschrieben, und Dana sagt eben, also wirkt wie ein beleidigtes Kind, dann muss der nochmal gegen Darius kämpfen. Das will ich eigentlich doch nochmal sehen. Zudem es Updates gibt. Das Ding war ja, also offiziell war ja, dass er sich am Knöchel schwer verletzt hatte. Der Knöchel war wohl dick und blau und sah halt klar kaputt aus. Der erste Arzt hat auch gesagt, das ist 100% der Knöchel. Als das Ding ein bisschen abgeheilt ist und man das besser untersuchen konnte, hat der zweite Arzt gesagt, das ist nicht der Knöchel. Da wurde gerönt und hat einen gebrochenen Fibula. Diesen kleinen Knochen, den du im Bein hast. Kann krass sein. Kann wohl aber auch zusammenwachsen, wenn man da irgendwie Glück hat, habe ich jetzt jedenfalls gehört. Was unterm Strich klar ist, und da merkt man wieder, MMA-Kämpfer, vor allem auf so einem Niveau, sind halt andere Arten von Menschen. Er möchte sich nicht operieren lassen und hofft so auf Juni, Juli als Kampf gegen Islam Makhachev. Darius ist ein krasser Typ. Ich mag ihn sehr, also nicht dafür, generell ja, irgendwie sehr cool.
Da muss ich sagen, Respekt, Mann, aber ob es vernünftig ist, ist nicht der leichteste Kampf in der Division.
Bezweifle ich auch sehr stark, aber ja, das ist wohl der Plan und ich glaube, das kann man dem nicht mehr ausreden. Das so ein bisschen Update vielleicht zu diesem RDA-Islam-Darius-Debakel.
Ja, Debakel ist da ein gutes Wort. Debakel war für mich auch... Diese ganze Sache, das sieht immer so ungünstig aus, Flo. Sag mir gerne deine Meinung. Du kannst jetzt auch sagen, dass ich komplett falsch liege. Ich möchte es nur zur Debatte stellen. Da kommt der Ringarzt rein in den späten Runden, in den Championship-Rounds dieses Kampfes. Und Moicano steht da und das Auge ist zugeschwollen und er sagt, siehst du meinen Finger? Ja, aber was wird der sagen? Was wird der sagen? Nee, wo ist ein Finger? Nein, wird natürlich sagen, klar sehe ich den Finger. Also wenigstens mal zu sagen, wie viele Finger siehst du? So, das wäre mal die weniger blöde Frage gewesen, aber das war ja wieder so ein Auftritt, wo ich mich wirklich auch frage, was muss passieren, dass Kämpfe gestopft, nee, lass mich anders formulieren, was muss passieren, dass eine Ecke mal von sich aus sagt,
ja, boah, danke.
Nee, Lass uns das beenden. Komm, Junge, für heute reicht. Du hast vor 3 Wochen erst gekämpft, da hast du gewonnen, aber heute müssen wir nicht 5 Runden auf den Schädel bekommen. Du liegst hier 4 Runden hinten. Was muss da passieren? Der Ringarzt nimmt da keine Verantwortung an. Der Ref, ich glaube, es war Mark Goddard, hat noch eine relativ gute Figur gemacht.
Finde ich voll, top Mann. Der sagt, entgegen der Aussage des Refs, das geht schon, der sieht alles, ey, das sieht scheiße aus, ich gebe dir 30 Sekunden. Okay, genau. Die hat er dann nicht genommen.
Und das war super. Das ist eine Ansage und das ist ein Zeitrahmen. Zeig mir in 30 Sekunden, dass du hier bist. Wenn du 30 Sekunden nichts machst, ich breche sofort ab. Ja, ich breche sofort ab. Nehme ich nicht auf meine Kappe. Aber dass der das machen muss, kann noch nicht sein. Also gut, von der Ecke, das ist immer schwierig, weil da bist du befangen, aber dieser Ringarzt-Auftritt, das war wieder so an Peinlichkeit irgendwie nicht zu überbieten. Es tut mir leid, da schäme ich mich einfach und ich frage mich, ob wirklich mal jemand ernsthaft zu Schaden kommen muss, dass man da was ändert.
Vermutlich, ja, dieser Fingertest ist eigenartig. Also die schlimmste, für mich fast schon durch die Banalität lustigste, aber natürlich ist es nicht lustig. Szene ist immer noch dieses Volkanovski-Ortega-Ding. Wie viele Finger zeige ich? 1, 3, 2. Richtig, komm rein, so, um
sich auf. Ist das A, ein Finger? Ist das B? Leute, wo sind wir denn hier? Wir sprechen über die Gesundheit von Menschen. Das sind Menschen, die haben 200 Schläge abbekommen und sitzt da, das Auge hängt runter und du fragst ihn, ob er noch raussieht. Also, bitte. Bitte.
Ich glaube halt, großes Problem ist wirklich diese Aufteilung von Siegesprämien. Verdienst das Doppelste, wenn du hier gewinnst. Natürlich weißt du, sportliche Siege sind irgendwie, ne, bringen die Karriere weiter. Aber ich glaube, dass da so im Hier und Jetzt so viel Finanzen dranhängen, macht Leute auch irgendwie nochmal besessener. Ich glaube tatsächlich, wenn man das abschaffen würde, würde man schon öfter mal einfach Kämpfer sehen, die einsehen, ja, verdammt, heute war nicht mein Tag.
Du, ich wäre sofort bereit, wenn mich jemand fragt, würdest du anstatt 40 UFC-Events im Jahr nur noch 20 sehen wollen? Dafür bekommt jeder Fighter mindestens $100.000 pro Kampf. Würde ich sofort ja sagen. Würde ich sofort hier schreiben. Das sind Menschen, die leben davon. Wir werden gleich oder später von Cowboy Oliveira sprechen. Der sagt vor so einem Kampf mit über 20 UFC-Kämpfen auf dem Konto, ich brauche das Geld, ich brauche das Bonus-Money, weil ich mein Leben sieht momentan nicht so gut aus. Ich brauche das Geld. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Also da muss sich was ändern. Ich glaube, als Fans ist es schon cool, 40 UFC-Events im Jahr abzufeiern. Aber warum ist das möglich? Weil man Leute so bezahlt, dass man sich auch 40 Events leisten kann. Ja, und da wäre ich gerne bereit zu sagen, mach die Hälfte. Dann sehen wir halt nur alle 2, 3 Wochen ein UFC-Event. Aber dann müssen Leute hier nicht ums Überleben kämpfen oder irgendwie einen Nebenjob arbeiten und dann stehen sie Samstagabend vor 20.000 Zuschauern in Las Vegas auf dem Präsentierteller. Das passt alles nicht mehr so richtig gut zusammen.
Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube tatsächlich, dass das nicht mehr notwendig wäre. Man müsste einfach mehr von Kuchen bei den Vätern lassen. Also da gibt es ja viele Berichte zu, da gab es ja inzwischen auch wirklich Analysen zu. Es gibt nirgendwo eine so kleine Prozentzahl am Umsatz oder am Gewinn, der wirklich bei den Kämpfern hängen bleibt. Das ist halt, ja, da liegt das Problem, wenn du mich fragst. Also ich glaube nicht, dass man da weniger Events machen muss. Dann verdient die UFC ja auch weniger. Natürlich kommt dann weniger in den Pot, sondern sie müssen einfach von dem Kuchen mehr abgeben.
Ich sag nur, wenn ich als Fan, das war jetzt, ich weiß nicht, wie das finanziell dann sich auswirken würde, wenn ich als Fan sagen müsste, ich mache Abstriche für mein Entertainment, aber dafür weiß ich, die Leute, die da ballern im Oktagon, bekommen ordentliches Geld, wäre ich gerne bereit dazu. Bin ich gerne bereit dazu, wirklich. Aber die Gesundheit von Menschen mit Geld in Verbindung zu bringen, auf so ein Abhängigkeitsverhältnis, habe ich wenig Bock. Und da habe ich auch dann im Kommentar ein ganz krasses Problem. Ich muss das dann auch ansprechen im Kommentar, wo ich mir denke, ich habe dann auch laut ausgesprochen im Kommentar, ja, was wird der jetzt sagen? Du sagst, ziehst du meinen Finger? Der wird natürlich nicht Nein sagen. Der will ja den Kampf noch gewinnen. Aber es muss doch eine Instanz geben. Da gibst du mir doch sicher recht, die sagt, ich beurteile objektiv von außen, ob die Gesundheit und das Leben dieses Mannes jetzt so in Gefahr ist, dass ich den vielleicht rausnehmen muss.
Ja,
Und die sehe ich nicht. Das sind doch totale Opfer, diese Ringärzte. Und dann
ja.
kommt der Ref in so eine Bringschuld und muss das Ding fast wieder anläuten, weil der Arzt das okay gibt und muss dann sagen, okay, Junge, ich gebe noch 30 Sekunden, aber das ist wirklich die harte Grenze und das darf halt nicht passieren.
Ja, ich frage mich halt, warum das vor allem auch immer Vegas-Ärzte sind. Also das ist ja schon auch so eine Tendenz, die man sieht, dass in Vegas halt viel, viel weniger abgebrochen wird. Okay, statt der Events und irgendwie, ja, Showbusiness hier und so. Aber das müssen doch trotzdem Mediziner sein. Die können doch nicht irgendwie, was weiß ich, wen da geholt haben. So, keine Ahnung, den Elvis, der eben noch die Hochzeit in Vegas mit irgendeiner Stripperin begleitet hat, sich die Perücke abgezogen hat und dann plötzlich Ringarzt war.
Und letztens noch aufgemacht.
Das kann ja nicht der sein. Aber ich frage mich halt auch, okay, wenn das Mediziner sind, und davon gehe ich aus, also warum sind die auffällig oft in Vegas, dann werden die von irgendwelchen Grooming Securities bedroht? Oder heißt du, je Kampfminute kriegst du ein bisschen mehr Geld? Das geht nicht in meinen Kopf, warum das irgendwie so auffällig oft in Vegas ist.
Ja, auch die Ecke muss man da auf jeden Fall mal ansprechen. Gut, die Runde 5 ist dann doch noch eine starke Runde von Moicano, der da sein Herz ausschüttet. Und da muss man auch sagen, Junge, du bist ein Kämpfer. Du bist ein geiler Typ. Also Moicano ist ein Fighter. Ob der jemals in der Top 10 vorne mitspielt, das weiß ich nicht. Aber das ist ein ganz, 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 ganz taffer Typ. Und ich respektiere den auch. Die Einstellung finde ich gut von ihm. Ja. Ist halt hier tatsächlich deklassiert worden. Lag vielleicht auch an der Vorbereitung, mit Sicherheit ein bisschen, aber war schon auch ein starker Auftritt von RDA.
Auf jeden Fall. Ja, waren harte Bilder. Also Marc Gadot, generell cooler Typ, hat letztens ein Programm veröffentlicht, wo er im Internet nochmal erklärt, wie Judging und Scoring und sowas alles funktioniert. Kostet leider Gottes eine Menge Geld, aber soll sehr, sehr krasse Qualität sein. Fand ich auch ziemlich cool, dass er versucht, den Sport ein bisschen transparenter zu machen. Klar, will dann halt auch Geld für die investierte Zeit, volles Verständnis.
Die möchten wir auch, die bekommen sie halt nicht.
Ja, vielleicht müssen wir uns da mal jemand ranholen, der uns gleichermaßen das Regelwerk kompetent erklären will, kann. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Kommen wir zum nächsten Kampf, würde ich an der Stelle sagen. Klar, wir sind da jetzt nicht noch in keinem Kampf irgendwie Runde für Runde durchgegangen, aber ich glaube, es ist auch eigentlich nicht das, was man hier irgendwie braucht, was zwangsläufig da den Podcast qualitativ hochwertiger macht. Und wir kommen natürlich zu Bryce Mitchell und Edson Barboza. Kampf. Wir sind ja so ehrlich, bei dem wir beide so ein bisschen gehofft haben, dass der Edson liefert. Gegebenenfalls irgendwie einen spektakulären High-Kick-Knockout oder irgendwie ein Knie beim Shooten oder so. Bryce Mitchell hat es ein bisschen, zumindest bei mir, ich glaube, ich spreche da auch für dich, bei mir verkackt menschlich. Seit der
Hat aber viel gut gemacht am Wochenende. Und ich bin jemand, und das ist wichtig im Leben, dass man nicht sagt, der hat jetzt mal was Blödes gesagt, in meinen Augen, jetzt bin ich auf ewig beleidigt.### װ                                                                                                              װ               װ               װ          ││     ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││></││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││─││││││││││││││││││││││││││││││││─││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ hat was Schönes gesagt nach dem Kampf. Auf jeden Fall. Spendet $45.000 für ein Kinderkrankenhaus, sagt, ich sehe mich da berufen, ich werde das auch häufiger machen. Auch Dana White macht da was Gutes, sagt, nee, du musst nicht dein Geld spenden, ich zahle die 45.000. Bryce zahlt, glaube ich, noch 15.000 on top obendrauf. Also okay, da kommt jetzt eine schöne Summe zusammen. Und Bryce Mitchell, jeder muss wissen, wie gläubig oder ob er gläubig ist, aber sagt, ich bin ein gläubiger Mensch, ich bin Krieger Gottes, das hat das ja formuliert, und ich möchte hier, wo ich Leuten wehtue, das nutzen, um anderen was Gutes zu tun. Da kann ich absolut mit leben, das unterschreibe ich mit einem fetten Edding, und da hat er bei mir wieder 10 Steine im Brett, und da kann er mit seiner AR-15 bei der Ranch da ein paar Bäume umschießen. Das ist mir sowas von Latte, wenn er kleinen Kindern irgendwie das Leben rettet, dann bin ich auf dem Bryce Mitchell Hype Train. Abgesehen davon muss man tatsächlich sagen, war eine sackstarke Leistung von ihm.
Safe. Ja, du hast recht. Ich wollte jetzt auch nicht da so wirken, als ob ich den für immer irgendwie verdamme und dem, was weiß ich, die Hölle wünsche. Aber ja, das, keine Ahnung, Inside-Jobs mit Amokläufen, weil die mir meine Waffe wegnehmen wollen, das war mir halt dann doch einfach ein bisschen too much. Ich kann den nicht mehr so ganz ernst nehmen, obwohl ich natürlich diese Geste, ist gar kein Wort, das dem gerecht wird, diese große Tat letztendlich, die der davor hatte, natürlich auch wirklich gut heißt, selbstverständlich.
Stell dir mal vor, nur mal einen kleinen Gedankenfurz von mir hier. UFC-Event mit Bryce Mitchell im Main-Event in Arkansas. Wären die Publikumsreaktionen A, unfassbar, B, würde das Dach wegfliegen, C, würde der Herrgott das Dach öffnen und es ins Oktagon scheinen lassen? Was glaubst du? Ich glaube, das wäre krass. Ich glaube, ja, das wäre krass.
Aber ich stelle mir das dann auch auf so einer Farm vor, dass du so in Schlamm kämpfen und der Oktagon aus so Heuballen
gebaut wurde. Chickens.
Genau.
AR-15. Bryce. Nobody can take that away from me.
Bryce Mitchell, ey. Auch ich habe nicht alle Embedded-Folgen mal wieder geschaut, aber ja.
Ich habe alle geschaut und sie hat sie zweimal geschaut, weil es so geil war. Wie er auf seiner Farm mit dem Holzstock und zwei Betonblöcken Schulterdrücken macht. Wie er das Gemüse aus seinem eigenen Garten frisst und die eine böse Henne, der die Eier wegnehmen will, in die Hand fickt. Das
habe ich auch gesehen,
ja. Mich so schlapp gelacht. Also unterhaltungswert hat der ja schon.
Ja, auf jeden Fall. Der hat mal eine Instagram Live gemacht, wo er so mit dem Handy in der einen Hand und mit so einer Schaufel in der anderen über sein Feld gelaufen ist und so Schlangen totgeschlagen hat. Wo ich so, Bro, was ist das für ein Content? So,
hier Schutzbehörden laufen Amok. Oh Gott, Bryce Mitchell, ey, du bist ein Charakter. Müssen wir dir lassen. Aber ich glaube, er hat im Kern das Herz am rechten Fleck. Ich glaube, er ist kein Verkehrter.
Dem wurde offenbar mal ordentlich ins Hirn geschissen. Was redet er denn halt dann, Mann? Das ist halt.
Weißt du aber, was das Problem ist an unserer Gesellschaft? Jeder konsumiert so viele Nachrichten aus allen möglichen Ecken und dann bildet man sich Meinungen und man muss auch mal zulassen, dass jemand was denkt, was man selbst nicht denkt. Wichtig ist, ich reduziere Menschen auf zwei Kategorien. Ist das ein guter Mensch? Ist das ein schlechter Mensch? Will der anderen wehtun oder will der Welt helfen, besser zu werden? Und in die zweite Kategorie, da ordne ich Bryce Mitchell ein. Der spendet Geld, der ist ein guter Sportler. Gut, dass er manchmal ein bisschen Kacke redet, solange er da nicht irgendwie falsche Tätigkeiten folgen lässt. Soll er es von mir aus tun? Solange ein paar Kinder was davon haben, ist es doch in Ordnung.
Ich fände es schön, wenn ich das auch so versöhnlich einfach in meinem Kopf ordnen könnte. Gut, schlecht, fertig, mehr gibt es nicht. Ja,
Im Endeffekt fällt es auch den dummen Menschen da draußen leichter, so zu denken. Weil wenn ein Mensch denkt, ist der gut oder schlecht, dann kommt sowas wie Rassismus gar nicht ins Spiel. Dann überlege ich doch gar nicht, was hat der für eine Hautfarbe oder welchen Gott betet der an oder welche Partei wählt der. Ist das ein guter Mensch? Wird der mir über die Straße helfen, wenn mein Bein gebrochen ist, oder würde das nicht tun? Diese Frage, wenn man stellt, macht vieles im Leben einfacher.
Und da hast du recht, das würde Bryce Mitchell, bin ich auch fest von überzeugt. Ja, Edson Barboza liefert da leider Gottes wirklich gar nicht ab. Ist zu Beginn viel in Bewegung, versucht viele Low-Kicks zu treten, auch welche, die Bryce Mitchell auf jeden Fall wehgetan haben. Überraschend gut, also klar, da sind wir wieder bei diesem typischen Beispiel von, der strahlt so eine Gefahr am Boden aus, dadurch ist Edson halt besorgt, aber überraschend erfolgreich auch Bryce Mitchell teilweise im Stand. Den ersten Takedown holt er ja tatsächlich durch so einen Knockdown mit einer linken, glaube ich.
Was krass war, schickt ihn runter.
Wo ich mir auch dachte, boah, ist das vielleicht auch so ein Zeichen von dem Weight Cut? Hätte Edson Barboza den Punch nicht im Lightweight genommen?
Ich muss allgemein sagen, und ich weiß, da wiederhole ich mich heute, aber auch Edson Barboza wirkte wie ein 36-Jähriger.
Ja, yes. Generell die ganze Karte irgendwie. Veteran gegen junge Hungrige ist so ein bisschen der rote Faden, der sich über die ganze Karte zieht. Natürlich jetzt nicht in jedem Kampf, aber auffällig viel. Die jungen Hungrigen ergreifen sich natürlich ihre Chancen.
Und ja, Edson Barboza, den muss man doch einfach mögen, oder? Also Familienvater, so respektvoll. Ich habe noch nicht einmal erlebt, dass der getrashtalkt hat, dass der den Gegner respektlos behandelt hat oder irgendein schlechtes Wort verloren hat über einen. Das ist ein Kampfsportler, wie er sein sollte. Auch bei dem, übrigens bei Embedded, bringt morgens die Kinder in den Kindergarten, macht ihnen Frühstück und küsst die auf die Stirn und so, fährt dann ins Training. Alter, lean, brutal austrainiert, liebt Kampfsport, lebt Kampfsport, aber liebt Kampfsport. Sagt, das ist das, was ich immer machen wollte. Ich liebe das, ich finde das geil, ich möchte das ewig tun. Ich liebe es, das jeden Tag zu machen, ins Training zu fahren und mich da zu schinden und neue Sachen zu lernen. Was er wirklich mal lernen sollte, glaube ich, sind diese 1998 Closed Guard Groundwork-Dinger. Also so kannst du heutzutage nicht mehr operieren in der UFC. Du kannst nicht die Guard schließen und festhalten und warten, bis die Runde vorbeigeht. Ja. Junge, das hat gegen Habib schon nicht geklappt. Ein paar Jahre später wird es nicht besser.
Ja, das stimmt. Hat mich auch so ein bisschen frustriert. Natürlich, ja, gehst du halt auch Gefahr, dass Bryce Mitchell sich nochmal bessere Positionen erarbeitet, wenn du die Guard öffnest und vielleicht Submissions findet und so, aber ab einem bestimmten Punkt, ich habe das in der ersten Runde irgendwie noch okay gefunden, nicht gerne gesehen, mir auch gedacht, boah, ich glaube, ich wäre mutig, man muss auch Chancen ergreifen, aber da denke ich mir noch, naja, gut, vielleicht vertraust du halt drauf, dass du den gleichen Stand umnietest oder nicht nochmal da landest von mir aus, aber wenn dir der Kampf wirklich so entgleist und davonläuft, dann musst du halt irgendwann auch einfach Risiken eingehen. Die hat er halt nicht ergriffen.
Tut mir wirklich leid, weil ich den mag und das merkt man auch. Aber du kannst nicht so zum Erfolg kommen. Du musst auf die Schulter, du musst shrimpen, du musst da raus, du musst Underhooks holen, du kannst doch nicht 3 Minuten lang die Guard schließen und den Rand ziehen. Also egal wie gut der ist, so gewinnt man doch keine Kämpfe. Versuch Richtung Zaun zu kommen. Irgendwas. Einmal hat er den Triangle hochgeschmissen, habe ich hart abgefeiert. Ja. Genau. Das könnte der. Der ist Braungurt im BJJ. Und das macht er halt in der dritten Runde, so 2 Minuten vor Ende. Ich denke mir halt, Junge, das kann doch nicht der Ansatz sein in dem Kampf. Ich habe so viel Angst vor dem Ground Game, dass ich jetzt einfach nur festhalte und warte, bis das Ding wieder im Stand beginnt. Und was macht er dann in der nächsten Runde? Lehnt sich so weit rein, dass der andere Level changed und sich den nächsten Takedown holt. So. Ich finde, das kann überhaupt nicht der Modus operandi von einem UFC-Fighter sein. Wir werden ja gleich noch über Greg Hardy sprechen. Du kämpfst auf einem Pay-Per-View, auf einer nummerierten Veranstaltung. Da kann ich doch nicht mit dem Mindset reingehen, im Stand bin ich besser, wenn ich am Boden liege, halte ich fest. Das kann es doch nicht sein. Also da kann, gut, dann verliert man eben, dann wird man getappt oder was, aber das muss doch dein Anspruch sein als Nummer 10 der Welt, als jemand, der wie oft das 27. Mal in der UFC kämpft, dass ich da wenigstens mal Dinge probiere, die Hüfte zur Seite schiebe, mir einen Underhook hole und versuche da rauszukämpfen oder was. Oder den mit an der Hüfte wegzuschieben und am Zaun aufzustehen, das kann doch nicht wahr sein. Also.
Ja, wie gesagt, ich habe es auch nicht gerne gesehen. Glaube halt auch, da sind wir so ein bisschen bei diesem Masvidal wird nicht mehr das ringerische Niveau von einem Usman Colby oder auch vermutlich von keinem, was heißt vermutlich auch von keinem Belal Muhammad mehr erreichen. So sehr, dass Edson Barboza, auch wenn er Braungurt ist, jemanden wie Bryce Mitchell auch irgendwie schöne Fallen stellen kann und den wirklich bedrängt und dem Sorgen macht vom Rücken aus, wird er auch nicht mehr schaffen. Aber ich bin da letztendlich komplett bei dir. Also erste Runde habe ich, wie gesagt, kann ich noch irgendwie in meinem Kopf direkt zurechtrücken, dass er sich da vielleicht was bei gedacht hat, aber ja, wurde dann doch wirklich einfach ein bisschen zu sehr der Charakter des ganzen Kampfes. Und da, keine Ahnung, liegt er halt auch und kriegt halt auch wirklich ordentliches Ground and Pound. Also da waren ja teilweise Ellenbogen dabei, wo ich mir dachte, puh, die waren schon auch saftig. Die waren schon ordentlich da willst du ja auch nicht bleiben. Und da merkst du ja auch, also das spätestens ist dann doch irgendwie auch so ein klares Zeichen für dich selbst, also selbst mit der Hoffnung, wenn du wirklich von überzeugt bist, ich glaube, ich kann den gleich festhalten und der Ref wird uns aufstellen, wirst du doch, wenn du da den dritten, vierten, fünften Ellenbogen ins Gesicht bekommst, merken, scheint nicht aufzugehen, der Plan. Das war schon ein bisschen einseitig.
Ja, für mich waren tatsächlich auch Runde 2 und 3, 10, 8 Runden.
Ja, kann man das machen.
Ja, ich denke auch, wir müssen da, oder was heißt wir, ist blöd, die Punktrichter müssen da auch hin, da mutiger zu sein, weil du musst eine Unterscheidung haben von 10-9 zu 10-8. 10-9 ist, wenn du in der Runde dreimal triffst und ich nur zweimal, dann gewinnst du die Runde 10-9. Aber wenn ich hier Runde 2 anschaue, 4:41 Kontrollzeit. Barbosa steht nur 19 Sekunden. 2 Takedowns von Bryce Mitchell und Barbosa landet in der ganzen Runde 3 Strikes. Das ist eine 10-8-Runde.
Ja, hat aber tatsächlich auch geschafft, Bryce Mitchells Auge in der Runde ziemlich schlecht aussehen zu lassen. Ich habe gar nicht gepeilt, woher das kam. Also irgendwie einer dieser 3 Treffer war saftig. Trotzdem. Ich bin bei dir. Kann man auf jeden Fall machen, sage ich mal.
Das ist überwältigend. Bryce Mitchell hat bei den Total Strikes in Runde 2 78 zu 3. Junge, was ist das? Das ist keine 10-9. Ja. Und das hat nichts mehr mit Mut zu tun. Da muss man dieses neue Regelwerk auch mal anwenden. Und das macht die Kämpfe besser, weil die Kämpfer merken, wenn ich viel investiere und wenn ich klar zeige, ich bin hier besser, gewinne ich die Runde vielleicht 10-8 und die 3 ist auch eine 10-8 für mich. Da sind 2 Significant Strikes für Barbosa, bei den Total Strikes 57 zu 8, wieder ein Takedown, wieder 3:59 Kontrollzeit, das ist eine 10-8. Das sind 80% der Zeit von der Runde. Gibt der eine mal vor, wo das stattfindet und der schlägt halt, keine Ahnung, 6-7 Mal so viel. Das ist eine 10-8.
Ja. Ja. Hätte ich tatsächlich mir gar nicht so sehr. Also, ich erwische mich dabei und das ist voll plump zu denken, ach, gewonnen hat er doch eh, ist doch egal. Aber nein, es ist nicht. Man muss über sowas reden. Du hast es komplett zu Recht gesagt und du hast mich überzeugt. Also war nicht viel Arbeit für notwendig, war sofort einleuchtend. Ich bin bei dir.
Ich finde es auch wichtig, über solche Korinthenkackereien zu diskutieren, weil ich glaube, da fangen die Fehler an in diesem Regelwerk. Da muss man schon mal klar einordnen. Dieser Unterschied 10-9, 10-8, der ist für mich relativ klar. Ich bin da oft so, merkt man auch in unseren Diskussionen, dass ich sage, gib dem hier eine 10-8. Der liegt da irgendwie 4:30 auf dem drauf und der andere kommt nicht raus. Das ist für mich eine 10-8. Aber gut, kann vielleicht auch ein bisschen so dieses Grappling-Afficionado-Ding sein, dass ich sage, ich bewerte das irgendwie stärker. Aber ich sehe es halt so, der eine hält dich am Boden fest und du willst raus und du kommst da nicht weg. So.
Ich würde halt nie mit der Kontrollzeit und mit der, du wurdest da unten festgehalten argumentieren. Da unten muss schon was passieren.
Genau, aber
das ist ja hier komplett.
Genau, hier ist es. Also noch ein letztes Mal. Runde 1, 47 zu 12 Total Strikes. Runde, das lasse ich mir nur eingehen. Runde 2 ist 78 zu 3 und Runde 3 ist 57 zu 8. Sorry. Das ist auch nichts verwaltet. Der wollte. Barbosa ist halt auch ziemlich tough, muss erstmal wegbekommen.
Ja, und es waren ja auch nicht diese Colby Covington, dem wäre ich jetzt vielleicht ein bisschen ungerecht, aber dieses Pounding, um dich zu beschäftigen, sondern der hat ja wirklich Ellenbogen richtig reingedonnert. Ja. Vernichtende Runde.
6-0 in der UFC, ist auch stark.
Statement, ja, habe ich nicht gerne gesehen. Aber ja, war jetzt auch, das habe ich erst mitbekommen, 2021 die ganze Zeit inaktiv wegen der gebrochenen Hand. War mir gar nicht bewusst. Also ich habe natürlich wahrgenommen, krass, Andre Philly ist ganz schön lange her. Wieso warst du nur warst du so ewig nicht im Oktagon? Der wirkte fit. Hat sich die Zeit genommen, ne? Vielleicht so ein bisschen thematische Brücke zu Darius. So kann es halt auch gehen und das scheint aufgegangen zu sein. Ne? Mit einer gebrochenen Hand kannst du nicht grappeln, da hast du keine Kontrolle. Nur richtig zu sagen, dann kämpfe ich halt nicht.
Was Bryce Mitchell hier den Kampf gewonnen hat, meiner Meinung nach, kannst du gerne anders sehen, ist sein hervorragendes Timing bei den Takedowns. Die Schnelligkeit sowieso, wie schnell der Level Changes durchzieht, aber wie der die timet, das ist schon verdammt stark. Also ich glaube, das ist seine stärkste Waffe. Er hat auch sehr viel Cardio, er ist jemand mit guter Top-Kontrolle. hat auch überhaupt keine Angst, was zu probieren am Boden. Das sieht man ja auch in diesen Twister-Ansätzen, hat er auch einmal schon geschafft. Aber dieses Timing, wie er Gegner ausschaut und wie er werkt, so jetzt unten rein. 4 von 4 Takedowns. Einer in Runde 1, 2 in Runde 2, einer in Runde 4 und jedes Mal dann Kapital draus schlagen. Stark.
Ja, und hat halt auch super die Kicks abgefangen. Und Edsons Kicks kommen halt auch schon ordentlich schnell. Das, ja, die siehst du nicht irgendwie eine Minute vorher kommen. Da musst du schon dann auch wirklich reaktionsschnell abtauchen und das Ding auch entschlossen greifen.
Hast du die Post-Fight-Press-Conference gesehen?
Nee, ich weiß nicht. Sollte ich die gucken?
Wo Bryce Mitchell über die Leg-Kicks von Barbosa spricht. Also Barbosa ist ja da schon wirklich krass stark. Einziger Kämpfer in der UFC, ich habe es gesagt, der Leute zu den Beinen, zum Körper und zum Kopf ausgenockt hat. Zu den Beinen sogar zweimal, glaube ich. Also beweist du, der tritt wie ein Esel. Und dann sagt er, I couldn't avoid it. Couldn't do nothing about it. Und hat halt irgendwie gesagt, couldn't check those leg kicks. Didn't know where they're coming from. Und so, du denkst halt, krass, so ein Top-Kämpfer, 6-0, macht alles platt und zerbügelt die Leute am Boden. Sagt aber trotzdem, Alter, wenn der zu den Beinen tritt, du weißt nicht, wo kommt das jetzt her? Wieso tut das so weh? Und wieso kann ich das nicht checken? So, das ist auch sowas, wo ich sage, da hätte Barbosa mehr machen müssen, sich mehr trauen müssen. In der zweiten Runde hat er nur noch mit den Händen geschlagen. Mhm. Seine Legkicks sind schon Gamechanger. Wenn du da 2-3 Mal triffst, verändert das Männer.
Ja, das ist aber auch eine Sache, wo ich teilweise das Gefühl hatte, selbst bei einem José Aldo, dass der so Phasen hat, in denen er nicht mehr richtig konnte. Die Knochen sind langsam auch einfach geschunden, sagt man so, ne?
Ja, ja.
Beschädigt.
Alt geprüft.
Genau, ich weiß nicht, ob der die wirklich noch tritt wie mit 20. Aber ja, wenn es hart auf hart kommt, muss das, es war immer ein entscheidender Faktor deines Games, da musst du dann offenbar einfach durch. Vielleicht hat sie ihn auch. Wie bitte?
He's lightning fast.
Das ist wirklich, vielleicht hat sie ihn langsam einfach auch hinterfragen lassen, weil ein paar Kicks abgefangen wurde, nicht so viel zu kicken. Kann ich mir schon auch vorstellen.
Safe. Kick ist halt auch immer ein Risiko. Wenn du kickst, stehst du nur auf einem Bein und die Trambahn hier, Bryce Mitchell, fährt dich dann halt schneller um.
Gab auf jeden Fall noch schöne Szenen im Nachhinein. Ich habe ein Bild gesehen, ein kurzes Video, wie Edson in die Kabine von Bryce Mitchell kam. Da hat er auch unsicher gewirkt. Also Bryce Mitchell jetzt auf seinem Bein, wie er da stand. Also ich glaube, die haben schon Eindruck hinterlassen, die Kicks. Aber haben sich da wirklich Respekt nochmal gegeben. Generell, das muss man, ne, wieder vielleicht zu diesem guter Mensch und ja, Kacke im Hirn, aber eigentlich das Herz im rechten Fleck, um vielleicht nochmal dazu zu kommen, das muss man ihm auch lassen, er geht mit seinen Gegnern auch immer sehr, sehr respektvoll um, hat auch einfach begründet, fand ich auch schön und einfach irgendwie, der Grund dafür ist einfach, das ist ein zweifacher liebender Familienvater, davor habe ich Respekt.
Saying a prayer in the octagon together. Genau. Haben sie noch schön gebetet, die zwei, respektiere ich auch. Finde ich auch eine schöne Geste. Also ich bin nicht so, habe nicht so viel mit Religion am Hut, aber sitzen da im Oktagon ist ja irgendwie eine krasse Geste. Ne? So eine Respektsbekundung. Knien da nebeneinander und sprechen Gebet, nachdem sie sich eine fette Schlacht gegeben haben. Da sind 20.000 Leute in der Halle fast und die sagen Gebet. Also das ist schon auch irgendwie eine Erfahrung, wo du sagst, wow, beeindruckt mich irgendwie. Keine Ahnung.
Wir hatten mal die Frage in unserem letzten Podcast, wo wir müssen hier auch mal so Quizfragen reinbringen, hatten wir so Schwachsinnsfragen von Zuhörern, Zuschauern. Und einer hat gefragt, wenn ihr jetzt für diese drei Ämter mit UFC-Kämpfern besetzen wollt, einer ist Außenminister, einer ist Minister für Bildung und einer ist der Papst. Wen würdest du nehmen? Und bei Papst haben wir sehr lange diskutiert, weil diese ganzen Brasilianer sind oft sehr christlich. Ich habe mich dann letztendlich einfach für Mark Hunt entschieden, weil der immer erstmal Jesus Christ gedankt hat, wenn er Leute ausgenockt hat.
Das fände ich ja, auf jeden aber Fall. Wenn du das Buch so liest von Mark Hunt, das habe ich auch schon gelesen.
Hat für mich aber optisch auch gepasst, Mark Hunt mit dieser Papsthaube.
Dann lieber Edson Barbosa als Papst. Okay. Dann lieber Edson Barbosa als Papst.
Wer macht die anderen zwei? Außenminister und Minister für Bildung.
Außenminister. Cyril Gann ist mein Außenminister. Ich glaube, das ist ein Mensch, der Völkerverständigung versteht, der diplomatisch und ruhig ist und ein ausgeglichener Mensch ist, dem man zuhören würde. Cyril Gann wäre mein Außenminister. Wen haben wir noch? Papst, Außenminister und?
Minister für Bildung.
Minister für Bildung, da brauchen wir jemanden mit einem Studienabschluss, der das vorlebt, dass er da die Bücher gewälzt hat und der Bücherwurm war.
Hatte ich auch gegoogelt. Dominic Reyes gefunden.
Dominic Reyes war ein guter College-Athlet auch, ne?
Ich habe ein bisschen gecheatet und einfach Danaher genommen.
Exzellent.
Super. Über den wurde oft gesagt, dass der so nah wie ein Mensch an Google herankommen kann sei.
Wenn du ein Instagram-Posting von John Danaher liest, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo man seinen Hintern ins Foto hält und man bekommt 3 Millionen Likes, aber John Danaher schreibt so einen Text dazu und du denkst dir, geil, richtig, das ist richtig Gutes, was der gerade schreibt. Der vergleicht das Leben mit einem Jiu-Jitsu-Match und zeigt dir so die Parallelen und wie du daraus lernen kannst und wie du dich entwickeln kannst. Gefällt mir. Finde ich, ist ein guter Mann. Hat auch studiert, hat während seiner Studienzeit als Türsteher gearbeitet und ist durch die Kampfsport-Gyms getingelt, hat von allem ein bisschen was mitgenommen. Wahnsinns-Coach, der Typ. Ich mag den wirklich als Mensch. Ich finde, da sind wir wieder beim Thema, so unser heutiges Thema. Das ist ein guter Mensch. Der macht Menschen besser.
Nicht Gordon Ryan. Craig Jones hat mir bei denen erzählt, dass du den halt teilweise auch, also du sagst dem was und der, oder erzählst dem irgendwas und du weißt eigentlich, der hat dazu schon gegoogelt und sich eingelesen und ist halt auch jemand, der dann irgendwie so 3 Stunden vorm Rechner sitzt und so Dinge recherchieren will. Und wie gesagt, der kommt halt so nah an Google, wie du einfach nur kommst. Der weiß, hat eine super Bandbreite an Allgemeinbildung. Und Craig Jones ist ja Australier, weiß demnach, was in Australien so ein bisschen Verrücktes schon teilweise stattgefunden hat. Und Kängurus, so süß die auch sind, ja, so sind ja so eine richtige Plage. Die sind ja überall und viel zu viel. Und da gibt es teilweise wirklich Touristenattraktionen. Hier hast ein Gewehr, kannst du mal Kängurus abknallen, weil die einfach eine Plage sind und die Felder platt machen. Finde ich nicht cool, würde ich niemals machen, weiß nicht, welche Menschen das begeistert, aber spricht ja schon dafür, krass, okay, das scheinen wirklich viel zu viel zu viele zu sein. Und Australien hatte mal tatsächlich einen Einsatz wohl, er hat mal irgendwann dagegen vorgegangen, gesagt, wir müssen Kängurubestände auf jeden Fall minimieren und hat das Militär genutzt, um gegen diese Kängurus vorzugehen und quasi militärisch gegen den Krieg gezogen gegen Kängurus. Und Craig Jones erzählt in so einem Interview, dass er das irgendwann mal so Danaher erzählt hat. Danaher, wusstest du eigentlich, dass Australien mal einen Krieg gegen die eigenen Kängurus geführt hat? Und Danaher ist ja schon auch so ein stoischer Typ, hat ihn so angeguckt und irgendwie so eine Minute lang einfach nichts gesagt. No. Und da kam aber am nächsten Tag zurück und hatte so recherchiert und Craig Jones darüber sofort viel erzählt, wie die taktisch vorgegangen sind und so. Das ist jemand, den Fuchs ist dann, dass er davon noch nie gehört hat und dann liest er sich da offenbar so richtig rein. Fand ich irgendwie sehr lustig, hatte ich. Lustige Kopfkinos, wie der nachher da eine Minute stoisch sitzt und sich fragt, meint er das gerade ernst? Offenbar schon. Dann aber
kann
auch.
Kann ich mir vorstellen. Ich schaue gern seine Tutorials. Wenn man, keine Ahnung, der hat eine DVD, da geht es um Kimuras. Mhm. Der erzählt erstmal 1,5 Stunden zur Geschichte von Kimuras und dann kommt er schön langsam darauf, dass das halt ein Double Wrist Lock ist und dass man den nicht immer aus der Side Control machen muss oder nicht immer aus der Close Guard, wenn man den Gegner aus der Balance bringt, sondern dass es auch andere Ansätze gibt und dann ordnet er die in 8 Kategorien ein und dann geht er in jede Kategorie vorwärts und dann erklärt er dir, dass der Kimura kein Power Move ist, sondern dass es nur eine diagonale Linie sein muss und ich schweife ab, aber der zerlegt das wirklich bis auf Makro- und Meta-Ebene.
Ja,
und das fällt mir an dem Typen. Der sitzt da in seinem Gi, in seinem Gym, im Schneidersitz und labert 1,5 Stunden über Kimuras und der denkst dir, was bist du bitte für ein geiler Typ?
Voll, und du willst ihm auch zuhören. Das ist so richtig so, erzähl mir, wie ich Leuten die Schulter ausrenke. Das
genau,
den
Oberarm gerne.
Das finde ich sehr angenehm, wie du mir das erzählst.
Voll,
auf eine ruhige Art.
Voll, wie die Stimme auch von dem ist, also das ist wirklich, das ist ein stabiler Dude, ich mag den total. Voll. Übrigens, Fun Fact, John Danaher hat mal, ist mal auf der Hochzeit von einem seiner Schützlinge im Rash Guard erschienen, weil der überall im Rash Guard hingeht. Das finde ich halt, das feiere ich hart. Du musst dir vorstellen, da sind 100 Leute im Anzug und die schneiden sich Kuchen runter und du kommst halt mit der Mütze um im Rash Guard rein.
Ja, der hat doch nicht
das denn bitte?
Rash Guard, ja, klar, und Bauchtasche. Und Bauchtasche, das ist halt einfach nur praktisch.
Der hat halt nur in seinem Schrank, ich stelle mir das so vor, der macht einen Schrank auf und da hängen 10 Gis und dann hängen Rashguards. So, dann sagt er, okay. Gehe ich heute im Gi einkaufen? Nee, ich ziehe schon einen Rashguard an. Ich ziehe schon was Ordentliches an. Ja,
der ist krass. Aber es ist halt auch, also alle Schüler sagen halt auch, es ist unglaublich und so einen Coach wirst du nie mehr finden, weil der Typ hat halt keine Familie, hat keine Frau, der denkt nur an Kampfsport und nachdem der halt den ganzen Tag mit dir gearbeitet hat, sitzt der vorm Rechner und recherchiert weiter. Also der ist halt auch jemand, die haben mal von einem von irgendeinem Turnier gesprochen, wo es eine Regeländerung gab, die ungewöhnlich war. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie in Positionen wurde begonnen oder irgendwie in Positionen wurde weitergekämpft, die man sonst nicht hatte. Auf jeden Fall wurden die mit einem neuen Regelwerk konfrontiert, das sie stilistisch nicht so richtig konnten. Und die haben sich einen Tag lang hingesetzt und haben wirklich 10 Stunden lang immer versucht, sich aus diesen dummen Positionen, mit denen sie bisher noch nicht gearbeitet haben, rauszupowern und Lücken zu suchen, und haben es nicht geschafft. Und Danaher ist nach diesen 10 Stunden nach Hause gegangen, kam am nächsten Tag an und hat gesagt, ich habe da eine Sequenz gefunden in den japanischen U15-Meisterschaften, wo du dir vor Augen führen musst, da hat er nicht angefangen. Der hat sich alles angeschaut. Bist du bei japanischen U15-BJJ-Meisterschaften landest, da hast du schon einiges Videomaterial dir angesehen. Bis du endlich die Sequenz gefunden hast, wo sich da jemand gut rausarbeitet, das werden wir drillen. Und das nach 10 Stunden, wie gesagt, an dem Ding verzweifeln, das ist ein Besessener. Unglaublich.
Ich sag's dir, manchmal wünsche ich mir wirklich, ich hätte mehr Zeit, also auch mich mit Jiu-Jitsu zu beschäftigen, dass ich merke, wie mir das gut tut und wie mich das auf andere, das ist einfach schön. Das ist einfach schön. Ich wünsche mir wirklich jetzt, dass es im April wieder ein bisschen ruhiger wird bei mir terminlich. Ich habe mir Matten bestellt, ich will in meinem Keller rollen wieder, ich will da was machen, aber ich glaube, es ist auch ein guter Zeitpunkt, wir sind hart abgebogen jetzt. War geil, hat mir gefallen. Diese Ausgabe hier zu beenden und dann vielleicht morgen weiterzumachen. Wir haben ja auf der Maincard noch Kevin Holland gegen Alex Oliveira und Sergei Spivak gegen Greg Hardy. Das sind 2 TKO-Siege. Das wird schnell abgehandelt. Können wir noch ein bisschen über Prelims und News sprechen? Was meinst du?
Klingt nach einem sehr guten Plan. Vielleicht 1, 2 Worte zu der sehr, sehr sehenswerten Fight Night nächste Woche machen. Hat mir Spaß gemacht. Danke an alle Leute fürs Einschalten, fürs Zuhören, wie immer. Sebastian hat schon gesagt, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, ballert die Kommentare voll, das hilft wirklich, so banal es wirkt, da 2 Worte reinzuschreiben und auf Enter zu drücken. So ist das eben auf YouTube, das befeuert den Algorithmus. Wir wissen euren Support zu schätzen und hoffen, ihr schaltet auch wieder ein.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.